Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Im Jahr 1967 geschah eine Weltsensation. Etwas, was es bis dahin noch nicht gegeben hatte. Gut, ich bin auch im Jahr 1967 zur Welt gekommen, doch dies ist natürlich nicht gemeint. Aber nur etwa 14 Tage nach meiner Geburt gelang dem südafrikanischen Chirurgen Christian Barnard eine Sensation. Ein Ereignis, welches die medizinische Welt verändern würde. Er führte die weltweit erste erfolgreiche Herzverpflanzung durch. Der Gemüsehändler Lukas Warschanski, 53 Jahre alt, war der erste Mensch der Welt, der mit einem fremden Herzen in seiner Brust lebte. Er wurde von Barnard und dem rund 30-köpfigen Operationsteam mehrere Stunden operiert. Er litt an Diabetes, hatte mehrere schwere Herzinfarkte hinter sich und lag seit geraumer Zeit in einem Kapstadter Krankenhaus. Am Abend des 2. Dezember wurde dann eine junge Frau, die 25 Jahre alte Bankangestellte Denise Anne Daval, in die Klinik gebracht. Sie hatte nach einem schweren Verkehrsunfall tödliche Hirnverletzungen erlitten. Ihr Vater gab die Zustimmung für die Herzspende und Louis Washkensky wurde für die erste Herztransplantation der Welt in den Operationssaal gebracht. In einem weiteren Operationssaal lag bereits Denise Anderwall. Barnard entnahm ihr Herz und trug es, so berichtete er später, 31 Schritte zu dem OP-Saal, in dem Washkensky lag. Barnard und sein Team pflanzten ihm das neue Organ ein. Nach einem Elektroschock begann das Herz der jungen Frau in seiner Brust zu schlagen. Um 6.13 Uhr war die Operation beendet und die Sensation perfekt. Nach dem Eingriff lebte Washkensky allerdings nur noch 18 weitere Tage, damals allerdings ein Erfolg. Er verstarb letztendlich an einer Lungenentzündung, denn um eine Abstoßung des neuen Herzens zu verhindern, hatten die Ärzte sein Immunsystem weitgehend außer Gefecht gesetzt. Erst in den Folgejahren wurden für diesen Zweck dann bessere Medikamente entwickelt. Mittlerweile gehört die Herztransplantation fast schon zum Alltag eines Herzchirurgen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie weit sich die Technik und insbesondere auch die medizinischen Möglichkeiten besonders in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Dafür können wir sehr dankbar sein. Das wäre doch toll, wenn man dies so einfach ohne weiteres praktizieren könnte. Die alte Lunge schwarz, wegen zu vielem Rauchen zum Beispiel, raus. Und dafür eine neue, vielleicht eine Sportlerlunge rein. Und noch besser wäre es, wenn wir unsere schlechten, sündigen Eigenschaften einfach durch neue, bessere eintauschen könnten. Doch dies funktioniert natürlich nicht. Und wenn wir uns den Text heute Morgen näher ansehen, werden wir feststellen, dass die Bibel mit der Bezeichnung Herz noch etwas anderes meint. Ich möchte dazu den Text für heute Morgen lesen. Der steht im ersten Buch Samuel, im 16. Kapitel, dort die Verse 1 bis 13. 1. Samuel 16, 1 bis 13. David wird von Samuel zum König gemacht. Und der Herr sprach zu Samuel: Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach: Wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen, ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hat, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach: Ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte: Gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen, und er sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schammer vorübergehen, er aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Das Thema der heutigen Predigt lautet, das menschliche Herz mehr als ein Organ. Es wird uns von Isai berichtet, einem Mann aus Bethlehem. Ein Ort, den, so denke ich, jeder von uns kennt. Isai war ein Enkel von Boas, der auf so außergewöhnliche Weise mit Ruth zusammengekommen war und sie dann auch geheiratet hatte. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie herrlich der allmächtige Gott wirkt und Menschen zusammenführt, um seinen Plan auszuführen. Ihm allein sei dafür alle Ehre. Dies werden wir auch in unserer heutigen Geschichte noch sehen. Innerhalb kürzester Zeit bekommt Isai 2-mal prominenten Besuch. Einmal vom landesweit bekannten und geschätzten Propheten Samuel, und das 2. Mal von den Boten des Königs Saul höchstpersönlich. Darauf werden wir später noch eingehen. Doch wie kam es dazu? Gott hatte Samuel wissen lassen, dass er sich unter den Söhnen Isais einen zum König ausersehen hat. Und da ihr ja immer aufmerksam zuhört, werdet ihr euch vermutlich verständlicherweise fragen, wieso Samuel denn jetzt schon wieder jemanden zum König salben soll. Ist Saul nicht erst vor kurzer Zeit von ihm unter der breiten Zustimmung des Volkes zum König gewählt worden und gesalbt worden? Wieso denn jetzt schon wieder ein neuer König? Die Antwort hierauf erfahren wir aus dem 15. Kapitel, wo es unter anderem heißt, dass es den Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte, dort im Vers 35. Und dass der Herr ihn verworfen hatte, Vers 26. Die genaueren Begleitumstände werde ich auch später noch kurz erläutern. Es musste also ein neuer König her. Der erste Punkt, Gott sieht das Herz an. Ich lese nochmal aus dem 16. Kapitel die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen, ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen will. Samuel bekommt von Gott einen neuen Auftrag. Er soll zu Isai gehen, dem Mann aus Bethlehem. Er soll eine junge Kuh mitnehmen und Isai zum Schlachtopfer einladen, somit braucht er sich dann auch nicht vor Saul zu fürchten. Samuel befolgt Gottes Anweisung und macht sich auf den Weg nach Bethlehem. Als die Ältesten der Stadt ihn erkennen, kommen sie ihm entgegen und fragen ihn zitternd, bedeutet dein Kommen Frieden? Samuel beruhigt sie und antwortet, ja, es bedeutet Frieden. Ich komme in friedlicher Absicht. Ich möchte dem Herrn ein Schlachtopfer darbringen. Bereitet euch auf das Schlachtopfer vor, damit wir mit Isai und seinen Söhnen das Schlachtopfer feiern können. Doch im Hinterkopf hatte Samuel natürlich die eigentliche Absicht seines Kommens, nämlich einen neuen König auszuwählen und wird dies auch dem Isai erzählt haben. Und als sie dann in das Haus kamen, da sah Samuel den erstgeborenen Sohn Eliab und dachte sich, ganz klar, das muss er sein. Das ist gewiss der, den ich vom Herrn zum König salben soll. Doch daraufhin sprach der Herr zu Samuel in Vers 7a, Schaue nicht auf sein Aussehen noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Samuel hatte sich von dem äußeren Erscheinungsbild Eliabs blenden lassen. Und jetzt folgt die Ergänzung des eben begonnenen Bibelverses, sehr gut zum Auswendiglernen geeignet, in Vers 7b. Ein Vers, der meiner Meinung nach einer der Schlüsselverse der gesamten Bibel ist. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Also, der Mensch sieht auf das Äußerliche. Aussehen, Bildung, Reichtum, Karriere, Ansehen. Gott, der Herr, aber sieht das Herz an. Damit ist klar, dass eben nicht gemeint ist, dass Gott schaut, ob das Herz noch gut funktioniert, der Herzschlag noch regelmäßig ist oder wie das EKG aussieht. Sondern hiermit ist etwas anderes gemeint. Allerdings ist die Bedeutung, der Herr aber sieht das Herz an, nicht einfach zu erklären und wohl auch nicht vollständig möglich. Wir alle kennen Redewendungen wie, wir haben etwas auf dem Herzen, wir können jemanden ins Herz schließen, mit ihm ein Herz und eine Seele sein oder auch jemandem das Herz brechen. Manche fassen sich auch ein Herz, um Schwierigkeiten zu überwinden. Seit der Antike wird das Herz als Sitz der Seele und der Gefühle angesehen. Es ist sicherlich auch nicht ganz falsch, das Herz als Sitz der Persönlichkeit zu bezeichnen. Es geht also um den inwendigen Menschen, um etwas, was wir nicht erfassen können. Was treibt den Menschen an? Wonach strebt er? Was ist seine Motivation? Während der Mensch also hauptsächlich das Äußere betrachtet, was ja sofort sichtbar ist, sieht Gott das Herz an. Er schaut auf den inwendigen Menschen. So muss Samuel also feststellen, dass er sich getäuscht hatte, denn der Eliab war es nicht. Danach ließ Isai seinen Sohn Abinadab vortreten, doch diesen hatte der Herr auch nicht erwählt. Danach den Schammer, doch auch er war nicht erwählt. Schließlich ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Nun, was jetzt? Mehr Söhne waren offensichtlich nicht im Haus. Und 7 Söhne ist doch auch schon eine ordentliche Zahl. Die ganze Angelegenheit scheint offensichtlich doch etwas komplizierter zu sein, als ursprünglich angenommen. Und Samuel fragte den Isai dann auch in Vers 11, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, einer fehlt noch. Der Jüngste von allen ist noch übrig. Und siehe, er hütet die Schafe. Man ist geneigt zu sagen, also bitte Samuel, du überlegst doch jetzt nicht ernsthaft, ob du diesen Jüngling, der die Schafe hütet, der kaum Lebenserfahrung hat, zum König salben sollst. Doch Samuel sprach zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Na schön, dann warten wir halt so lange, bis er kommt. Als David dann erschien, erkannte Samuel, dass auch David äußerlich eine angenehme Erscheinung war. Rötlich, schöne Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach zu Samuel, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Nun, damit hatte im Vorfeld wahrlich niemand gerechnet, dass ausgerechnet David zum neuen König gesalbt werden sollte. Samuel salbte daraufhin den David mitten unter seinen Brüdern, und der Geist des Herrn kam über ihn von diesem Tag an und weiterhin. So hat sich also Gott den Schafhirten David zum neuen König in Israel ausersehen. Ein klassisches Beispiel von göttlicher Erwählung und Gnade. In dieser Geschichte ist nun wirklich nichts von eigenem Willen und persönlicher Entscheidung zu erkennen. Der allmächtige Gott erwählt sich den, den alle anderen nicht auf ihrer Rechnung hatten. Was den David in seiner Herzenseinstellung möglicherweise von den anderen Brüdern unterschied, wird uns in diesem Textabschnitt nicht berichtet. Ein hervorstechendes Merkmal von David war sicherlich seine Demut. Beim Durchdenken dieser Angelegenheit wurde ich unwillkürlich an ein paar Verse erinnert, die Paulus den Korinthern in seinem ersten Brief geschrieben hat. Und zwar in Kapitel 1, die Verse 26 bis 29. Dort heißt es: Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und warum dies alles? Vers 29, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme, das heißt also kein sterblicher Mensch. Also das Törichte, das Schwache, das Unedle, das Verachtete. Die christliche Gemeinde ist kein Tummelplatz für die Schönen und Reichen, für die Angesehenen und Reichen, für die, die sowieso alles besser können und wissen als die anderen. Sicherlich ist auch Platz in der Gemeinde für die Begabten, die Klugen und die Durchtrainierten. Doch wenn eine Gemeinde nur noch aus solchen Personen besteht, die mindestens 50 Freunde bei Facebook haben, dann wird es problematisch. Stell dir mal vor, Gott beruft in nächster Zeit einen der Penner von der großen Straße zum Glauben und der kommt dann in unsere Gemeinde. Das ist ja möglich. Oder einen der Trinker von dem Platz neben dem Alando, jemand, der da nicht mehr alle Zähne im Mund hat. Und jetzt treffen wir einen von ihnen am Neumarkt. Und unser Nachbar kommt um die Ecke. Wie verhalten wir uns dann? Ich möchte dich bitten, dass du dich einmal ernstlich fragst, in einer ruhigen Viertelstunde vielleicht, ob du schon immer zu den Überfliegern gehört hast oder nicht auch mal zu denen, die als töricht und merkwürdig angesehen werden. Vielleicht warst du mal Außenseiter oder wurdest sogar gemobbt. Dann darfst du dich trotzdem freuen, weil du jetzt zu Jesus Christus gehörst. Jedoch werden uns diese Erfahrungen und Erinnerungen sanftmütiger und demütiger machen. Wir werden im Umgang miteinander rücksichtsvoller, geduldiger, liebevoller und auch ehrlicher. Denn in der Gemeinde Jesu ist Platz gerade für solche Leute, wie der Korintherbrief es zeigt. Es ist damals niemand auf die Idee gekommen, diesen Hirtenjungen David vom Feld zu holen. Und doch sollte gerade er es richten, weil Saul von Gott verworfen wurde. Es ist heilsam, sich in der Gesellschaft derer zu wissen, denen man nicht viel zutraut. Unsere Kraft kommt nicht aus uns heraus, sondern durch Jesus Christus. Gott sieht das Herz an und erwählt den David. Der zweite Punkt: Das Menschenherz ist böse von Jugend an. Der allmächtige Gott sieht also unser aller Herz an. Und was sieht er da? Schauen wir uns gemeinsam die biblische Diagnose an. Das Verhalten der Menschen war einmal so schlimm, dass Gott zur Zeit Noahs beschloss, bis auf die Familie von Noah die ganze Menschheit vom Erdboden zu vertilgen. Und das geschah dann auch durch eine Sintflut. Die Wasser stiegen so hoch, dass alle Lebewesen vertilgt wurden. Allein Noah blieb übrig und was sonst noch mit ihm in der Arche war. Nach der Sintflut, nachdem Noah dem Herrn einen Altar baute und Brandopfer darauf opferte, sprach der Herr, 1. Mose 8, Vers 21, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Man kann auch übersetzen, die Pläne oder Absichten des menschlichen Herzens sind böse von seiner Jugend an. Das heißt, das Herz des Menschen ist nicht gut, sondern böse. Und obwohl dies der Fall ist und Gott der Herr allen Grund hätte, die Menschheit erneut zu strafen, hat er Noah zugesagt, dass er künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen und auch nicht mehr alles Lebendige schlagen würde, wie er es getan hatte. Und als Zeichen des Bundes setzte Gott den Regenbogen in die Wolken. Eine weitere Bestandsaufnahme bezüglich des menschlichen Herzens finden wir beim Propheten Jeremia. Im 17. Kapitel, Vers 9. Dort heißt es: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig oder auch arglistig. Wer kann es ergründen? Luther übersetzt sehr schön: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Und wenn sich dies übertrieben zeigt, dann versinkt der Mensch entweder in der Verzweiflung, also ich weiß es echt nicht mehr, wie das weitergehen soll, warum geht bei mir immer alles schief? Oder auf der anderen Seite zeigt es sich in Überheblichkeit. Euch werde ich es noch allen zeigen. Ich komme alleine klar, ich brauche keinen Gott an meiner Seite. Also, wer kann das Herz des Menschen ergründen? Die Antwort folgt bei Jeremia in Vers 10. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend der Frucht seiner Taten. Gott selbst schaut in dein Herz hinein und leuchtet es aus, so wie man mit einer Taschenlampe in der Dunkelheit bestimmte Gegenstände oder Personen anstrahlt. Und da kann jeder von euch jetzt selber darüber nachdenken, was Gott wohl so alles bei euch finden wird. Anderen Menschen kannst du deinen wahren Herzenszustand verheimlichen, beim lebendigen Gott funktioniert dies nicht. Er durchschaut deine Halbwahrheiten und auch deine Unaufrichtigkeit. Doch kommen wir zurück zu unserem heutigen Text. Warum wurde Saul überhaupt von Gott verworfen, sodass er jetzt auch nicht mehr König über Israel sein sollte? Gott hatte ihm durch Samuel ausrichten lassen, dass er Amalek schlagen sollte und an allem den Bann verstrengen. Kapitel 15, Vers 3. So ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat, und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Weil für Gott jetzt der Zeitpunkt gekommen war, das zu strafen, was Amalek an Israel tat. Aufmerksame Bibelleser werden wissen, dass Amalek sich den Israeliten entgegenstellte beim Auszug aus Ägypten. So heißt es in 5. Mose 25, Vers 19, wenn dir nun der Herr dein Gott Ruhe gegeben hat vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbe gibt, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du das Andenken an Amalek unter dem Himmel vertilgen, vergiss es nicht. Nun, es hatte schon eine ganze Zeit lang gedauert, aber der lebendige Gott vergisst nichts. Und nun bekam Saul den klaren Auftrag von Samuel, Amalek zu schlagen. Und was tat Saul? Er zog tatsächlich gegen Amalek in die Schlacht und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Aber er tötete ihn halt nicht, wie von Gott gefordert. Außerdem verschonten sie auch die besten Schafe und Rinder und das Vieh, welches sie für wertvoller hielten. Die Tiere jedoch, die wertlos und schwächlich waren, an ihnen vollstreckten sie den Bann, das heißt, sie töteten diese Tiere. Da erging das Wort des Herrn an Samuel, Vers 11. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Der allmächtige Gott bezeichnet das Verhalten Sauls als Abkehr von ihm. Offensichtlich hatte sich Sauls Herz von Gott abgewendet und er hat selbst entschieden, was zu tun war und was nicht. Als Samuel zu ihm spricht, versucht Saul sein Verhalten zu rechtfertigen. Er sprach zum Beispiel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht. Und das Volk hat von der Beute genommen Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten. Wozu? Um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern, nur in guter Absicht. Millionen Menschen, vor allem Katholiken, reisen zu irgendwelchen Wallfahrtsorten, um dort sicherlich in guter Absicht Opfer darzubringen. Geldspende, Kerzen anzünden. Manche nehmen kilometerlange Märsche auf sich, um überhaupt erst dorthin zu gelangen. Doch dieses wird nirgendwo von Gott gefordert. Der Mensch soll umkehren und an Jesus und an sein Evangelium glauben. Samuel sprach zu Saul, Kapitel 15, 22 und 23. Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit, also Achtgeben auf Gottes Gebot, besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Also, Ungehorsam gegenüber Gott ist Sünde und Widerspenstigkeit ist Abgötterei und Götzendienst. Möglicherweise war der Grund für Sauls Handeln der Wunsch, durch den Sieg zu profitieren oder stolzes Verlangen und sicherlich auch die Überlegung, vor dem Volk einfach gut dazustehen, Ansehen zu haben beim Volk. Der äußerliche Erfolg war ihm wichtiger als die richtige Herzenseinstellung gegenüber Gott. Diese Bereitschaft würde offensichtlich bei David anders sein. Und trotz dieser Vergehen Sauls trug Samuel Leid um Saul. Das zeigt die priesterliche Einstellung von Samuel. Nach diesen Ereignissen sahen sich die beiden nicht mehr wieder. Und Gott, der Herr, musste Samuel dann auch förmlich aufrütteln, um ihn in das Haus Isais schicken zu können. Kapitel 16, Vers 1. Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel bekommt also einen neuen Auftrag von Gott, er soll einen neuen König einsetzen, Saul wurde verworfen. Sein Herz erwies sich als nicht rechtschaffen vor Gott. Zur Zeit, als Jesus auf der Erde wandelte, war das Thema Religion kein Problem. Das Volk Israel war ein religiöses Volk. Dazu besaßen sie noch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die auf die Einhaltung der religiösen Vorschriften genau achteten. Zu denen sprach Jesus: Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das geht offensichtlich, dass man am Gottesdienst teilnimmt und christliche Lieder singt, das Herz aber weit weg ist von Gott. Ein äußerlicher Gottesdienst ohne die rechte innerliche Einstellung dazu. Jesus bezeichnet solche Menschen als Heuchler. Doch wie kam es dazu, dass Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern überhaupt solch eine Antwort gegeben hatte? Dies können wir nachlesen im 15. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Die Schriftgelehrten und Pharisäer aus Jerusalem hatten Jesus gefragt, warum seine Jünger denn die Überlieferung der Alten übertreten würden, denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Daraufhin hat Jesus ihnen unter anderem die vorhin zitierte Antwort gegeben. Seinen Jüngern machte er es danach dann noch konkreter deutlich. Matthäus 15, 17 bis 20. Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Also für uns ist Toilette leichter verständlich. Aber jetzt kommt's. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Auch Jesus legt das Herz der Menschen schonungslos offen, sogar den Pharisäern und Schriftgelehrten gegenüber. Und was damals galt, das gilt auch heute noch. Im Hinblick auf deine Stellung vor Gott spielt es keine Rolle, ob du deine Mahlzeit mit Messer und Gabel zu dir nimmst oder einfach mit den Händen. Klar, wir haben bestimmte Tischmanieren, die vieles auch sicherlich einfacher machen. Doch auch die beste Angewohnheit macht dich nicht eindeutig gerechter vor Gott. Was dein Verhältnis zu Gott belastet, ist das, was aus deinem Inneren, aus deinem Herzen herauskommt und über die Gedanken dein Handeln prägt. Also selbst in den Evangelien können wir sehen, dass die Diagnose des menschlichen Herzens nicht besser ausfällt als wie die im Alten Testament. Das menschliche Herz ist böse von Jugend an. Selbst das Herz der vermeintlich Frommen. Aber wenn der Zustand unseres Herzens so erschreckend ist, dann stellt sich zwangsläufig die Frage, was können wir dagegen tun? Ich möchte versuchen, diese Frage im dritten und letzten Predigtpunkt abschließend zu beantworten. Der dritte Punkt: Wir benötigen ein neues Herz. Weil unser natürliches Herz so verdorben ist, wäre es doch eigentlich das Beste, wir würden einfach ein neues bekommen. Ein Herz, das nach Gott hin ausgerichtet ist. So ähnlich wie bei einer Herztransplantation. Das alte Herz raus, ein neues rein und fertig ist der perfekte Christ. Ob mit oder ohne Herztransplantation war David ja zumindest ein Mann, der aufgrund seiner Herzenseinstellung den Anforderungen Gottes genügte, was bei Saul nicht der Fall war. Vielleicht hat sich der eine oder andere von euch gefragt, was eigentlich die Schriftlesung mit unserem heutigen Predigttext zu tun hat. Auf den ersten Blick ja nicht viel. König Nebukadnezar, der König von Babel, war einer der größten Herrscher, welcher je auf dieser Erde gelebt hat. Seine Herrschaft reichte bis zum Ende der Erde. Alles, was sich ihm in den Weg stellte, wurde platt gemacht. Eines Tages befand er sich in seinem prachtvollen königlichen Palast und freute sich stolz über das große Babel, das er sich erbaut hatte zur königlichen Residenz mit seiner gewaltigen Macht und zu Ehren seiner Majestät. Nur kurze Zeit später fand man ihn im Gras wieder, ausgestoßen von den Menschen. Er fraß Gras wie ein Ochse. Sein ganzer Körper wurde vom Tau des Himmels benetzt. So lange, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Eben noch der strahlende, unbesiegbare Held, jetzt auf der Wiese liegend wie ein Tier. Jeder, der Nebukadnezar so gesehen hat, muss ihn für wahnsinnig gehalten haben. Die Geisteskrankheit, bei der sich ein Mensch für ein Tier hält, wird übrigens Zoanthropie genannt. Doch wie konnte es nur so weit kommen? Die Antwort wird uns bei Daniel im Kapitel 4, Vers 13 gegeben. Sein menschliches Herz soll verwandelt werden und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden. Der allmächtige Gott verwandelte sein menschliches Herz in ein tierisches. Nebukadnezar konnte zwar Menschen bezwingen, Gott jedoch nicht. Und wer weiß das schon? Ob das nicht auch ein Grund ist, wieso Menschen im Altenheim ein sinnloses Dasein fristen, weil sie nicht mehr in der gegenwärtigen Welt leben. Sie wollten früher dem allmächtigen Gott nicht die Ehre geben, jetzt können sie es nicht mehr. Der moderne Mensch traut es ja Gott nicht mehr zu, dass er in dieser Weise in unser aller Leben eingreifen kann. Wir glauben ja oft, es kommt auf uns an, auf unsere eigenen Möglichkeiten. Hier bei Nebukadnezar wird in hervorragendem Beispiel die Richtigkeit des Verses aus Sprüche 21, Vers 1 bestätigt. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Gott leitet das Herz. Was will der Mensch dagegen tun? Doch das menschliche Herz setzt der Führung Gottes entweder Verzweiflung oder Trotz entgegen. Doch nach längerer Zeit kehrte der Verstand dann zu Nebukadnezar zurück, nachdem er seine Augen zum Himmel emporhob. Dann heißt es von ihm weiter: Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht fährt. Auch wir müssen immer wieder daran erinnert werden, besonders in unseren schwierigen Zeiten, wenn wir nur noch mit uns selbst beschäftigt sind, auf Gott, den Herrn, zu sehen und ihn loben und preisen. Das vierte Kapitel im Danielbuch schließt mit dem Vers 34: Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Kannst du auch so sprechen wie Nebukadnezar? All sein Tun ist richtig. Seine Wege sind gerecht. Bei Nebukadnezar haben wir gesehen, dass Gott sein menschliches Herz in ein tierisches verwandelt hat. Doch wir benötigen ja das Gegenteil. Was wir brauchen, ist die Umwandlung und Erneuerung unseres natürlichen menschlichen Herzens. Und auch dies ist tatsächlich möglich. Und zwar ganz ohne Narkose. Und du brauchst dafür auch nicht extra zu einem Herzspezialisten in die Schweiz oder USA reisen. Gott selber will dein Herz umwandeln. Und ich bin mir sicher, dass dies bei den meisten von euch bereits geschehen ist. Im Buch Hesekiel spricht Gott selbst zu Hesekiel bzw. der Verheißung der Rückkehr Israels aus der Zerstreuung. Kapitel 11, 19 bis 21. Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und sie tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Denen aber, deren Herz ihren Gräueln und Scheusalen nachwandelt, will ich ihren Wandel auf ihren Kopf vergelten, spricht Gott der Herr. Diese Verheißung dürfen wir im Namen Jesu auch auf uns beziehen. Gott will das steinerne Herz wegnehmen und ein fleischernes geben. Wir alle brauchen ein fleischernes Herz. Ein Herz, das nach Gott und seinem Willen trachtet. Diese Transplantation ist möglich, weil Jesus, der Sohn Gottes, sein Leben am Kreuz auf Golgatha für unsere bösen, verdorbenen Herzen gelassen hat. Jesus ist für uns gestorben, damit wir neue Herzen bekommen können. Er hat unsere Sünden, Verfehlungen, unseren Ungehorsam und unser Versagen mit aufs Kreuz hinaufgetragen, damit wir mit Gott leben können. Jesus hat alle seine Verheißungen wahrgemacht, auch die, dass er nach 3 Tagen von den Toten auferstehen würde. Jesus lebt und er hilft dir. Wir brauchen keine Opfer mehr bringen, weil Jesus das einmalige, vollgültige Opfer bereits gebracht hat. In unserem Textabschnitt heißt es in Vers 13, und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Also ab dem Zeitpunkt, wo Samuel ihn mit Öl gesalbt hatte. Und David würde die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist auch unbedingt benötigen. Ich kann euch nicht genau erklären, wie das vonstatten geht, wenn jemand ein fleischernes Herz bekommt. Oder wenn der Heilige Geist über einen kommt. Ich kann euch auch nicht die genauen Unterschiede erklären. Aber eines weiß ich, es ist für einen Christen unerlässlich, dass er beides besitzt. Im Alten Testament bekamen nur vereinzelte Leute den Heiligen Geist, neben David unter anderem auch Simson. Und auch Saul hatte ihn für eine kurze Zeit. Doch nach den erwähnten Ereignissen über den Ungehorsam Sauls wich der Geist des Herrn von ihm, wie uns im nachfolgenden Vers 14 berichtet wird. Und stattdessen sandte Gott der Herr selbst, also nicht der Satan, ihm einen bösen Geist und schreckte ihn. Unser Gott ist allmächtig und kann tun, was immer er will. Und wenn jetzt immer noch jemand keine Ehrfurcht vor ihm hat, dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Und doch stellt sich ja die Frage, können auch wir den Heiligen Geist wieder verlieren? Und die klare Antwort lautet, nein. Wieso bin ich mir da so sicher? Weil Jesus es selbst gesagt hat. Das wird im Johannesevangelium berichtet, wenige Stunden vor Jesu Tod am Kreuz. Johannes 14, 16 und 17. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Und jetzt bitte ich noch einmal ganz genau zuzuhören, ich bin jetzt auch gleich fertig. Dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Gott hat dich mit seinem Heiligen Geist versiegelt und zu seinem Kind gemacht. Niemand kann dir mehr den Heiligen Geist wegnehmen. Das bleibt so, auch wenn deine Gefühle vielleicht was anderes sagen. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Hebräer 10, 35. Amen. Wir wollen das nächste Lied gemeinsam singen, die Nummer 115, Stern, auf den ich schaue.